zunächst ganz herzlich grüßen, vielleicht dann auch noch persönlich am Ausgang. Ich hoffe, dass die Stimme reicht, nachdem sie ausreichend gesalbt wurde, und auch die Kraft. Ich möchte heute Abend gerne etwas sagen zu Psalm 104, natürlich nicht zu diesem ganzen Psalm, sondern nur zu einigen Ausschnitten aus diesem kostbaren Gemälde der Schöpfungsherrlichkeit Gottes. Wir lesen einleitend einmal die Verse 1 bis 3. Psalm 104, 1 bis 3. Preise Jehova oder Yahweh, meine Seele. Jehova, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel, das heißt die Weiten des Universums, ausspannt gleich einer Zeltdecke, der seine Obergemächer bergt in den Wassern, der Wolken macht zu seinem Gefährt, der da einherzieht auf den Fittichen des Windes, der seine Engel zu Winden oder zu Geistern macht, seine Diener zu flammendem Feuer. Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten, sie wird nicht wanken, immer und ewiglich. Es ist ja ein Psalm von der Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung. Ich habe im Frühjahr wieder einmal das Andachtsbuch unseres westfälischen Bruders Deitenbeck gelesen. Und da schreibt er in einer Andacht über diesen Psalm 104 unter anderem: Wie schön hat Gott die Welt gemacht. So lautet die Inschrift auf einem Aussichtsturm im Hochsauerland. Wir sollten uns einmal die Zeit nehmen, Psalm 104 im Zusammenhang zu lesen. Wie leicht nehmen wir die Schönheit, die Gott mit jedem Frühjahr neu ausbreitet, als selbstverständlich hin. Dabei sollten gerade Christen dankbar sein für jeden Glanz der Schöpfungsherrlichkeit, auch im technischen Zeitalter. Ich sage immer wieder gerne, ein Christ sollte ein Biologe sein, denn er beschäftigt sich ja dann mit der Schöpfung seines Gottes. Und dann sollte er natürlich ein Theologe sein, im rechten Sinne des Wortes, das heißt ein Mann, der sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Das sind die beiden wichtigen Pfeiler, Offenbarung Gottes in der Schöpfung und Offenbarung Gottes unüberbietbar im Wort und in seinem Christus. Und dann sagt Pfarrer Deitenbeck Folgendes: Und doch ist jeder Frühling und die gesamte Natur wie eine Braut im Witwenschleier. So wie es einer unserer deutschen Dichter gesagt hat. Einmal, weil auch die Tage der erwachenden Natur befristet sind. Zum anderen, weil auch die schönste Frühlingslandschaft uns den inneren Frieden nicht schenkt. Und ich darf hinzufügen, weil dieser ganze Kosmos in all seiner Schönheit, in seiner vorläufigen Schönheit, doppelbödig ist und bedroht ist. Ständig vom Chaos bedroht ist und ständig davon bedroht ist, ins Chaos zurückzustürzen. Wenn der Christus nicht durch das Wort seiner Dynamis, durch sein dynamisches Wort, das All in Gang halten würde, wie es uns Hebräer 2,1 bezeugt, dann würde dieses ganze Weltenall mit all seiner Energie und mit all seiner Masse und Zeit, mit all seinen Atomen und Molekülen in nichts zusammenstürzen. Wir werden das dann noch sehen aufgrund eines Wortes im Buche Hiob. Die Natur ist bedroht. Sie hat ein doppeltes Gesicht bei aller ihrer Schönheit und Herrlichkeit, wie eine Braut im Witwenschleier. Die Freude allein, die wir durch Jesus empfangen, gilt auch für all die Menschen, die sich aus leiblicher oder seelischer Not der Natur und des Frühlings nicht mehr erfreuen können. Es hat mich einmal sehr bewegt, als ich das Büchlein Joel las mit all seinen Endzeitweissagungen, sonderlich mit jener präzisen Vision über den Einfall des Gog aus dem äußersten Norden in das Land der Zierde in Israel. der dann alles niederwalzt und niedermalmt mit seiner feuerspeienden Armee, man muss das einmal lesen, und der einen Garten Eden vorfindet und ein rauchendes Trümmerfeld zurücklässt, wie dann mitten in diesen endzeitlichen Katastrophen, die ja letzten Endes von Gott verfügt sind, dieser lebendige Gott ruft im Munde seines Propheten, wie stöhnt das Vieh? Wie stöhnt das Vieh? Er, der der Gerechte ist, denn von dem Gerechten steht geschrieben, der Gerechte erbarmt sich seines Viehes. Und das ist nicht nur der fromme Landmann, sondern das ist der lebendige Gott, der auch eine Stadt Ninive verschont hat, weil in dieser Stadt Ninive eine große Menge Vieh war und unzählige tausende Kindlein, die noch nicht zu unterscheiden wussten zwischen ihrer linken und rechten Hand. Das heißt, zwischen der Hand, die man zum Essen benötigt, und der Hand, die man damals zur Notdurft verwendete. Und das war im Altertum wichtig. Das lernte ein Kind ganz am Anfang. Wegen der Kindlein und wegen des Viehes hat sich der lebendige Gott der Stadt Ninive erbarmt. Sollte ich mich nicht erbarmen über die Stadt Ninives, wo doch eine solche Menge Vieh darinnen ist? Das sagt Gott, der Schöpfer. Ja, wir wissen aus Römer 8, dass die gesamte Schöpfung mit uns, den Söhnen, stöhnt, seufzt oder ächzt, weil sie mit vorgerecktem Haupte wartet auf den großen Tag der Enthüllung, der Freiheit, der Herrlichkeit der Söhne Gottes, weil sie darauf wartet, dass auch sie selbst, die Schöpfung, erhoben wird in die gleiche Freiheit der Herrlichkeit, wie sie die Söhne Gottes imstande der Vollendung besitzen werden. Und deshalb gilt Psalm 104, Vers 31, wir dürfen da schon einmal in den Schluss des Psalms hineinschauen, als eine Prophezeiung. Jehovas Herrlichkeit wird ewig sein. Jehova wird sich freuen seiner Werke. Es wird einmal der Tag kommen, wo der lebendige Gott in Jesus Christus sich aller seiner geschaffenen Werke freuen kann. Und deshalb steht dies hier im Futur. Deshalb steht das hier als eine Prophezeiung und Weissagung. Dann erst wird die Ruhe Gottes perfekt sein. Denn Gott ruhte nach 1. Mose 2, auf das gehandelt werde. Das ist die Ruhe Gottes in Jesus Christus, seinen Sohn, dass der Gott der Hoffnung in Christo bereits das Ende geschaut hat, die Vollendung all der Dinge, die er erschaffen hat. Und deshalb ruhte er, damit gehandelt werde, im Heilsplan Gottes, bis zu jenem wunderbaren Tag, wo der Christus ihm alles wieder vors Angesicht führt, wo es sich ereignen wird, was hier steht, Jehova wird sich freuen seiner Werke. Und nun möchte ich einige wenige Abschnitte oder Verse aus diesem Psalm herausnehmen, die neben ihrer natürlichen Bedeutung auch noch eine tiefgehende prophetische Bedeutung haben, und wir wollen uns daran erfreuen. Gottes Wort spricht ja in gewaltigen Bildern oder Symbolen. Ganz selten finden wir im Worte Gottes rein abstrakte, philosophische Wahrheiten. Am ehesten bei Paulus, so im Römerbrief, da wird es dann oft knochenhart und trocken. Aber gerade im Alten Testament, und das freut mich so, da haben wir die großartigen Illustrationen Gottes für die geistlichen Wahrheiten in lebendigen, farbigen Bildern und Symbolen. Und wenn wir das einmal begriffen haben, wenn wir diesen Schlüssel haben, dann blüht uns das Wort Gottes auf und wird uns lebendig. Dann werden uns auch die Lehrwahrheiten des Neuen Testamentes lebendiger. Und so möchte ich eine erste Stelle lesen in Vers 15. Ich möchte von Vers 13 anlesen, du, der die Berge tränkt aus seinen Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Kraut zum Dienste der Menschen, um Brot hervorzubringen aus der Erde. Und damit Wein des Menschen Herz erfreue, um das Angesicht glänzen zu machen von Öl, und damit Brot des Menschen Herz stärke. Das hat zunächst eine ganz natürliche Bedeutung. Der Jude war nämlich nicht so fromm wie wir. Deshalb steht im Prediger einmal das Wort, sei nicht allzu fromm und sei nicht allzu gerecht. Ich meine damit jene falsche Frömmigkeit, die meint, sich trennen zu müssen von den Dingen des Alltags und die meint, Gottesdienst nur zelebrieren zu dürfen am Sabbat, am Sonntag. Und dann kommt wieder die Woche, dann kommt wieder der Alltag und dann geht die Tretmühle wieder los und das hat ja bekanntlicherweise mit Gott und mit Gottesdienst nichts zu tun. Denkst du, dann fängt der erst an, der logische Gottesdienst oder der wortgemäße Gottesdienst von Römer 12, wo wir unseren Leib Gott darstellen als ein Gott wohlgefälliges, lebendiges Schlachtopfer. Mir hat kürzlich ein älterer Bruder geschrieben, der mein geistlicher Vater war, ach, er müsste jetzt so viel tun im Garten und das Wasser holen da aus dem Brunnen und in die Stadt laufen und einkaufen. Und wer da weiß, wie das in der DDR mit den Einkaufen ist, der kann das nachfühlen. Schlange stehen und der hätte gar nicht so die rechte Zeit für Gottes Wort. Er ist übrigens Rentner. Dem habe ich geschrieben, sei mal zufrieden. Ich muss ja auch Mengenlehre studieren und Matrizen anfertigen und Arbeitsmittel von sonst was für ein Zeug, was mit Gottes Wort nichts zu tun hat und muss ab und zu auch was in meinem Garten tun und wo es was zu tun gibt, da muss man halt ran. Betrachte das doch einmal nach Römer 12 als den logischen Gottesdienst, den wortgemäßen Gottesdienst. Wir sollten uns daran gewöhnen, dass wir nicht den Alltag trennen von dem Tag der Gottesfeier. Der Jude wusste das. Brot, Wein und Öl, das war für ihn etwas, was aus Gottes Hand kommt. Und deshalb ist der Tag eines orthodoxen Juden erfüllt von Segnungen. Bei allen möglichen Handlungen vollzieht der fromme Jude eine Segnung, spricht einen Segensspruch auf den König der Welt. Bitte verzeiht mir jetzt ein ganz krasses Beispiel. Wenn ein Jude Notdurft verrichtet und die Toilette aufsucht, dann spricht er, gesegnet seist du, du König der Welt, der du dem Menschen die Öffnungen des Leibes gegeben hast. Das kommt uns unmöglich. Wir sind ja so fromm. Wir tun doch sowas nicht. Du fängst auch damit an, wenn das mal nicht mehr klappt. Und wenn du Darmverschluss hast. Der Jude hat seinen Gott gesegnet für alles, was er ihm in der Schöpfung gegeben hat und in seinem Leibe und in seinem Alltag. Und deshalb war sein Alltag gesegnet. Und deshalb war er zufrieden mit den Dingen. Und deshalb wurde er nicht so schnell neurotisch, wie wir Menschen des Abendlandes, die wir im dauernden Kriegsfuß stehen, mit den Dingen, mit der Umgebung, mit unserem Alltag, mit unserem Beruf, mit dem Spannungszustand. Segnet doch einmal die Dinge rings um euch her, die Dinge, mit denen ihr Umgang habt, die Dinge, mit denen ihr arbeiten müsst, die Räume, in denen ihr arbeiten müsst, in denen ihr euch aufhaltet. Ihr werdet etwas davon verspüren. Es wird ein anderer Geist in diese Räume einkehren. Denn das Licht Gottes brennt in den Wohnungen der Gerechten. Genauso wie die Finsternis in den Wohnungen der Gesetzlosen hausen kann, bis auf die Tapeten. Wenn du in eine neue Wohnung einziehst oder in ein neues Haus, dann segne dieses Haus, dann segne diese Wohnung. Vor allem, wenn andere Mieter vorher drinnen waren und andere Mächte. Segne deinen Alltag. Und da kann der Jude voller Freude preisen. Den Wein, der des Menschen Herz erfreut, das Öl, das das Angesicht des Menschen glänzen macht, und das Brot, das das Herz des Menschen stärkt. Aber nun wisst ihr ja, als viel erprobte Bibelleser, dass diese drei Symbole noch eine andere Bedeutung haben. Es sind also nicht nur Nahrungsmittel und kosmetische Mittel, sondern das Brot ist ja ein Bild für den Genuss des Wortes Gottes. Deshalb sagt der Herr Jesus in der Versuchung, der Adam, der letzte Adam, der Mensch, lebt nicht vom Brote allein, sondern von einem jedem Wort, das dem Munde Gottes entströmt. Das Brot des Wortes stärkt das Herz des Menschen. Und das merkst du jedes Mal dann, wenn du vergessen hast, dein Brot zu essen. Dann geschieht es dir wie dem Psalmisten, der einmal gesagt hat, als ich vergaß, mein Brot zu essen, da verdorrte mein Herz in mir. Das Brot des Wortes Gottes, das sollte man essen. Das ist Vollkornbrot. Da muss man beißen, da muss man kauen. Das muss man assimilieren und aufnehmen, dass es zu Kraft und Stärke werde. Dann der Wein der Freude Gottes, den schenkt uns dann Gott ab und an auch ein. Du darfst nicht darauf warten, dass du jedes Mal von vornherein Lust und Freude für Gottes Wort und zum Gebet hast. Da kannst du oft lange warten, denn der Teufel, der schickt dir dann schon die unwohlen Gefühle. Und dann spielt er auf der Klaviatur deines seelischen Klaviers, bis die Saiten bersten und bis es die Nerven nicht mehr aushalten. Wenn du darauf wartest, dass du erst fromme Gefühle hast und dann setzt du dich hin und studierst Gottes Wort oder betest. Aber Gott kann es schenken. Gott kann es schenken, dass wir von seinem Wort ergriffen werden und von seinem Geist und dass wir auch beim Gebet erfreut werden und dass dann der Resonanzkasten unserer Seele mit ins Schwingen kommt. Das muss nicht sein. Das muss überhaupt nicht sein. Aber das kann sein. Und das kann Gott schenken. Er kann zum Brot den Wein der Freude geben. Und das edelste Gut, das ist vielleicht das Öl. Das Öl des Geistes. Das heilige Salböl, mit dem Könige, Priester und Propheten gesalbt wurden. Im alten Bunde. Weshalb es von Jesus, dem Messias, in Hebräer 1,9 heißt, du, o Gott, hast deinen Messias gesalbt mit Öl des Frohlockens, weit über seine Genossen hinaus. Und die Genossen, das sind da keine KPD-Mitglieder, sondern das sind Mitglieder der Engelwelt. Teilhaber müssten wir besser übersetzen. Die Elberfelder hat da immer die Genossen. Teilhaber, weit über deine Teilhaber hinaus, weit über die Engel hinaus ist Gott, ist der Messias von seinem Gott und Vater gesalbt. Mit was für einem Öl? Es gibt Speiseöl, es gibt, was gibt es alles noch? Motorenöl, Heizöl, Erdnussöl, das ist ein anderes Öl, nicht? Das spürt ihr schon, es ist das heilige Salböl, das in ganz besonderer Weise zubereitet wurde. Ein Bestandteil war die Myrrhe, die bittere Myrrhe des Leidens. Und mit diesem heiligen Salböl wurden Könige, Priester und Propheten gesalbt. Jesus auch, der Messias, der Gesalbte Gottes. Der König, Priester und Prophet. Und dieser Geist Gottes ist ein Geist der Freude, ein Geist des Frohlockens, ein Geist des Jauchzens, wie es heißt. Darin unterscheidet sich Jesus von der Engelwelt. Darin unterscheidet sich Jesus, der erstgeborene Sohn des Vaters, von allen anderen geschaffenen Wesen. Und er möchte uns dieses Öl des Frohlockens ebenfalls geben und spenden. Er, unser Haupt, ist gesalbt von Gott, dem Vater, mit der Fülle dieses Salböls. Und von ihm, dem Haupte, herab, strömt das Salböl, so wie es einmal vom hohen Priester in einem der Psalmen heißt, über seinen Bart herab strömt es über die Gewänder und über alle seine Glieder bis zu den äußersten Säumen seiner Gewänder. das ist vielleicht eine Kleckerei, werdet ihr sagen. Nein, nein, der hohe Priester Jesus. Wenn ich solche Scherze mache, dann nicht, weil ich ungebührlich von Gottes Wort rede, sondern damit uns das deutlich wird. Von ihm, dem Haupte herab, der die ganze Fülle des Geistes Gottes hat, strömt dieser Geist Gottes über alle seine Gewänder und über alle seine Glieder, bis zu den äußersten Säumen seiner Gewänder, bis zu den äußersten Gliedern seines Körpers, bis zu den Füßen. Denn das Haupt wird nicht zu den Füßen sagen, ich bedarf eurer nicht, 1. Korinther 12, sondern die scheinbar unehrenhaften Glieder seines Leibes und gibt das Haupt mit umso mehr Ehre und Herrlichkeit. Was bin ich doch froh, dass Gott die Segnung der Gemeinde und der Glieder der Gemeinde nicht abhängig macht von dem Quantum an Geist, das ich empfangen habe und das du empfangen hast und das von deinem Haupte und von meinem Haupte und Körper und Leibe in die Welt hineinfließt, sondern dass Gott, der Herr, die Segnung des Leibes Christi, der Gemeinde abhängig macht von der Fülle des Geistes, die herabströmt vom Haupte des Hohen Priesters, des Messias. Und dazu noch ein Wort aus Prediger 9, 7 bis 9. Ihr merkt schon, wir kauen schon feste an diesem Wort. Prediger 9, 7 bis 9. Das ist dann eine Anweisung Gottes, ganz speziell für dich. Geh, iss dein Brot mit Freude. Nicht mit Murren, mit Verdrießlichkeit und mit Resignation und in einer kalten Pflichterfüllung, sondern lass es dir doch schenken, wie der Jude. Wenn der seine Bibel liest, dann küsst er sie erst. Das musst du nicht unbedingt nachmachen. Aber das zeigt dir etwas von der Ehrfurcht, die der Jude vor dem Wort Gottes hat. Geh, iss dein Brot mit Freude. Das hat der Herr Jesus getan. Er hat gesagt, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters im Himmel zu tun. Und trinke deinen Wein, den Wein der Gottesfreude, mit frohem Herzen. Und nun kommt vielleicht ein Spruch. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Jetzt frage dich einmal ganz still und ganz ernst, kann das bestehen? Dass Gott Wohlgefallen hat an deinem Tun und an meinem Tun. Das kann nur bestehen in Christus Jesus. Je älter ich werde, ich bin ja auch schon bald ein alter Knabe, je älter ich werde, desto deutlicher wird mir das Wort aus dem Epheserbrief. Wir sind Gott dem Vater angenehm gemacht, in dem geliebten Sohn. Dort und nirgendwo anders, in Christus Jesus. Da kann es heißen, längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Wenn wir in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir sie ausfüllen, denn wir sind sein Kunstwerk, geschaffen in Christo Jesu, zu guten Werken. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit, die Kleider ein Bild für die Leiblichkeit der Heiligen. Die weißen Kleider sind die Gerechtigkeiten der Heiligen, heißt es einmal in der Offenbarung. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit, ein Ausspruch über die Heiligung, und das Öl mangle nicht auf deinem Haupt. Und das seid ihr euch doch im Klaren darüber, genau wie ich, dass dieses Wort im tiefsten und letzten Grunde voll erfüllt worden ist, nur in Jesus, dem letzten Adam, dem wirklichen Gottesmenschen. Gott sprach über seinem Leben, dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Seine Kleider, die Kleider seines Leibes, waren rein zu aller Zeit. Er dachte keine Sünde, er tat keine Sünde, in ihm war keine Sünde. Und das Öl
mangelte seinem Haupte nie. Von ihm und von seinem Leibe flossen Ströme heiligen Geistes in die Welt. Und von ihm her dürfen wir ansatzweise auch so etwas erleben. Freude am Brot des Wortes Gottes. Freude durch den Wein, den Gott uns schenkt, in der Freude unserer Seele. Heiligung in der Rechtfertigung der Heiligen. Und durch das Wasserbad des Wortes, mit dem wir unsere Kleider immer wieder neu reinigen dürfen und können. Und das Öl des Geistes, das unserem Haupte nicht mangelt. Wer ist unser Haupt? Jesus Christus, das Haupt seiner Gemeinde, seines Leibes. Und dann darfst du hingehen und darfst sagen, du Haupt deines Leibes, du Haupt deiner Gemeinde, du Steuerungszentrale für alle deine Glieder, der du Geist und Impulse gibst für alles, was zu geschehen hat in deiner Gemeinde. Du kannst von diesem deinem Geist auch mir teilgeben, mich teilnehmen lassen. Der zweite Blick, den wir im Psalm 104 hineinwerfen wollen. Drei Blicke wollen wir hineinwerfen. Den ersten haben wir schon geschafft. Den zweiten Blick. Vers 19 und folgende. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang oder kennt ihren Untergang. Du machst Finsternis und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und fordern von Gott ihre Speisen. Die Sonne geht strahlend auf. Da ziehen sie sich zurück und lagern sich in ihre Höhlen. Der Mensch geht nun aus an sein Werk und an seine Arbeit bis zum Abend. Ein schönes poetisches Bild, so richtig zum Hinmalen, und dann kann man es in die Schulstuben hängen, so wie das 1850 gemacht wurde. So der Landmann, der dann an seine Arbeit geht und die Sonne geht da gerade hinten auf und er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, die Sonne kennt ihren Untergang. In früheren Zeiten, da wusste man noch etwas von Sonne und Mond. Da hat sich der Herr Matthias Claudius mit seinen Kindern draußen auf die Bank vor die Hütte gesetzt und hat sich den Mond angeguckt. Da konnte man auch die Sterne noch sehen. Dann hat er das wunderbare Lied für seine Kinder gedichtet. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Wo es auch heißt, seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Ihr stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Lest mal das ganze Lied. Heute soll man ja sowas in den Schulen nicht mehr lehren. Ich lasse die Kinder trotzdem solche Lieder auswendig lernen. Wenn der Herr Schulrat kommt, sage ich ihm, wenn er mir etwas wollte, dass ich immerhin 8 Semester Theologie studiert habe, dann wird er wahrscheinlich klein beigeben. Aber heute sind ja die Pläne in Religion alle anders gestaltet, nicht? Wir müssen heute Ökumenismus lehren, wir müssen Sozialkunde lehren, wir müssen über die Guerilla-Bewegungen in aller Welt referieren, wir müssen über die Weltreligion sprechen als verschiedene gleichberechtigte Wege zu Gott, nur nicht über Bibel, Gesangbuch und Katechismus. Aber ich mache es halt trotzdem. Und da gehört das Lied immer dabei. Wir gucken ja heute nicht mehr in den Mond, sondern in die Fernsehlampe. Auch die Kinder. Wenn ich manchmal meine Kinder im ersten oder im zweiten Schuljahr frage, schon im ersten und zweiten Schuljahr, was die alles gucken, bis nachts um 10 oder halb 11, da zieht es mir die Schuhe aus. Und ich wundere mich überhaupt nicht mehr darüber, wenn die am anderen Tag nicht mehr aufnahmefähig sind für schwierige Zusammenhänge. Aber der Mond hat noch eine ganz andere Bedeutung, auch eine physikalische Bedeutung. Ich habe einmal mit Erstaunen gelesen, und zwar bei Heuma von Dietfurt, Kinder des Weltalls, dass ohne den Mond die Erde überhaupt keine Behausung für das Leben sein könnte. Der Zeuge in den Wolken ist treu, so heißt es einmal in dem Psalmen, ist zuverlässig. Das hat eine ganz eigenartige Bedeutung, einen ganz eigenartigen Grund. Die Anziehungskraft des Mondes erzeugt ja nicht nur Ebbe und Flut, sondern hat noch einen ganz eigenartigen Effekt. Sie wirkt in ganz verschiedener Weise auf das glutflüssige Innere der Erde und auf die feste Erdrinde oder erst Erdkruste, die darauf schwimmt. Und dadurch dreht sich das glutflüssige Innere der Erde etwas anders und in einer etwas anderen Geschwindigkeit als die Erdkruste. Und das wiederum ist wie ein einziger großer Dynamo. Und durch diese Geschichte wurde um die Erde herum ein ziemlich starkes Magnetfeld gebaut. Jene Van Allen-Ringe, die man erst nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckt hat. Und diese Magnetringe, die halten alle gefährliche Todesstrahlung ab. Mond, also nicht nur eine Silberscheibe für die Liebenden, die was zum Angucken haben, wenn sie draußen vor der Haustüre stehen, sondern auch eine gewaltige, göttlich-schöpfungsmäßige Bedeutung für das Leben und die Forterhaltung des Lebens auf der Erde. Aber nun lasst mich doch zu diesem Wort noch etwas anderes sagen. Gottes Wort ist reich gefüllt. Und lasst mich auch etwas zur prophetischen Seite dieses Wortes sagen. Lesen wir dazu einmal aus der Schöpfungsgeschichte, und zwar aus 1. Mose 1, Vers 14. Und Gott sprach, es werden Lichter, und jetzt nicht an, sondern in der Ausdehnung des Himmels, wörtlich, in der Ausdehnung der Himmel. Es ist die Materieausdehnung des Universums. Nicht an, festgenagelt an irgendeiner Himmelskuppel. Im Hebräischen steht in. Es werden Lichter in der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern in der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es ward also. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und dazu die Sterne. Schöpfungsmäßig ist das alles klar. Welche prophetisch-symbolische Bedeutung hat denn nun der Mond und die Sonne und die Sterne? Wer in seiner Bibel liest, ja sogar wer in seinem Gesangbuch liest, der weiß zumindest, wer die Sonne ist. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Und es gibt ungezählte Lieder in unseren Gesangbüchern, auch im kirchlichen Gesangbuch, wo Jesus Christus in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift als die Sonne bezeichnet wird. Die Sonne, die uns Leben, Licht und Wonne und Wärme gibt. Malachi 4 steht einmal das schöne Wort von der Wiederkunft des Christus. Dann wird er aufgehen wie die Sonne in ihrer Vollkraft mit Heilung unter ihren Flügeln oder mit Heilung in ihren Strahlen. Wenn Jesus Christus als die Sonne aufgeht, dann beginnt der große Tag seiner Anwesenheit auf Erden, der Anwesenheit des Lichtes der Welt, der Tag seines Reiches, der Gottestag seines Reiches.
Und dieser Gottestag ist wie alle Gottestage 1000 Jahre lang. Wir leben jetzt nicht im Tage Gottes. Wir leben in der Nacht. Die gegenwärtige Weltzeit ist gekennzeichnet durch die Abwesenheit der Sonne der Gerechtigkeit, durch die Abwesenheit des Lichtes der Welt. Aber wir dürfen als Söhne des Tages schon jetzt das göttliche Licht in uns tragen und als Himmelslichter scheinen in einem dunklen Kosmos, darstellend das Wort des Lebens. Es muss für Gott den Vater etwas Wunderbares sein, dass wir so leben, als wären wir Söhne des Tages, als wäre Jesus Christus schon da, als wäre der Tag seines Reiches schon gekommen. Ja, wir dürfen sagen, die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln, das ist Jesus Christus, der Herrscher des Tages. Und wer ist denn dann der Herrscher der Nacht, der nur Tod hat, der das Licht nur leihweise hat, nicht aus sich selbst und nur reflektiert und widerspiegelt? Das ist der Mond mit seinen wechselnden Gestalten. Und dieser Herrscher der Nacht, der Mond, ist ein Bild auf die Herrschaft der Finsternis, auf den Satan. Das müssen wir einmal festhalten. Und dazu die Sterne, und die Sterne sind Bilder für die Engel, für die Engelwelt. Das finden wir in der Offenbarung immer wieder. Ihr dürft das nachprüfen mit einer Konkordanz. Ihr sollt das auch nachprüfen. Und dann lest die Stellen einmal durch. Und dann gewinnen solche Stellen eine außerordentliche prophetische Bedeutung. Dann dürfen wir das hören. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Liebe Geschwister, der Satan ist kein Unglücksfall Gottes, über den Gott jammert und dem Gott vergeblich hinterherläuft, weil er ihn nicht mehr einfangen kann, nachdem er sich von der Leine losgerissen hat. Er ist eingeplant in den großen Plan Gottes. Auch diese Mächte der Finsternis sind eingeplant. Wann wurde das deutlich? 1. Korinther 2, am Kreuz des Herrn Jesus Christus. Wenn sie jene Fürstentümer und Gewaltigen der Finsternis gewusst hätten, dass aus dem Kreuz des Messias der Sieg kommt, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit unter gar keinen Umständen gekreuzigt. Der lebendige Gott hat auch die Mächte der Finsternis eingeplant in seinem wunderbaren Erlösungsplan von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und da bin ich so froh, dass hier steht, er, Gott, hat den Mond gemacht für bestimmte abgegrenzte Zeiten. Und diese Zeiten haben ein Ende. Es steht von vornherein fest, wer den Sieg errungen hat. Und es steht von vornherein fest, wer den Sieg behält, nämlich die Rechte des Herrn behält den Sieg. Nicht der Satan. Es wird nicht einmal so sein, dass am Ende aller Zeiten Gott mit einer jämmerlichen Anzahl von 0,01% aller seiner Geschöpfe dasteht und darüber weinen muss, weil 99,999% aller Geschöpfe auf der Seite des Satans steht, endlos in Finsternis und Qual und Nacht hineingerissen. Ich glaube jedenfalls an den Sieger auf Golgatha. Ich glaube daran, dass er diesen seinen Sieg behält und dass er alles, was ihm wohlgefällt, tut. Er hat den Mond gemacht für bestimmte Zeiten. Diese Herrschaft des Herrschers der Nacht wird einmal ein Ende haben. Dann kommt der Tag Jesu Christi, der Tag seines Reiches, der Tag seiner Machtergreifung, der tausendjährige Gottestag seines Messiasreiches. Die Sonne wird dann strahlend aufgehen. Aber zuvor ist etwas anderes mit dieser Sonne geschehen.
Die Sonne verliert ihren Schein.
Die Sonne verlor ihren Schein. Hier steht nämlich, die Sonne weiß um ihren Untergang. Ja, glaubt ihr denn, das ist von diesem Himmelskörper gesagt, von diesem Feuerball, in dem atomare Prozesse verlaufen? Das hat Gott gesagt von seinem Christus, der Sonne der Gerechtigkeit. Jesus Christus wusste um die Stunde seines Unterganges. Und das war die Stunde, wo er abgeschnitten wurde von den Augen des lebendigen Gottes, von den Zuflüssen der Liebe, des Lichtes, des Geistes und des Lebens, wo er in grauenhafte Nacht versank, wo er ausrief: mein Gott, wozu hast du mich allein gelassen? Wozu hast du mich verlassen? Bist fern von den Worten meines Gestöhns. Die Sonne weiß um ihren Untergang. Auch das war kein Unglücksfall Gottes und seines Messias. Ich möchte dazu ganz kurz hinüberblättern nach Amos 8, Vers 9. Dort steht über dieses Wissen der Sonne noch ein Wort. Und es wird geschehen, an jenem Tage spricht der Herr Jehova, da werde ich die Sonne untergehen lassen am Mittag. Und Finsternis über die Erde oder über das Land bringen am lichten Tage. Und das geschah genau von der 12. Stunde an, in unserer heutigen Zählung. Als Jesus am Kreuz hing, da verdunkelte sich die Sonne, verfinsterte sich die Sonne, als ein kosmisches Zeichen dafür, dass die Sonne der Gerechtigkeit auf Golgatha versank, verfinsterte, ohnmächtig am Kreuz hing, ihre Strahlen einbüßte und in den Untergang ging, abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes. Na, da kann man wirklich sagen, du Gott machst Finsternis und es wird Nacht. Und wir leben ja in dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit, in dieser Nachtzeit. Auch heute regen sich mehr und mehr die Bestien des Waldes, die Tiere des Waldes, die Raubtiere. Dazu gehört auch der brüllende Löwe, der herumgeht und versucht, wen er verschlinge und der mit dem Erbrüllen seiner Stimme uns verängstigen will, dass wir auf der Strecke bleiben und resignieren. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und fordern von Gott ihre Speise. Aber dann kommt der große Gottestag, wo Jesus Christus wiederkehren wird in großer Macht und Herrlichkeit und wo es heißen wird, im Sinne von Malachi 4, die Sonne geht auf. Strahlend geht die Sonne der Gerechtigkeit auf, mit Heilung unter ihren Flügeln. Sie ziehen sich zurück, die Bestien, die Raubtiere, die brüllenden Löwen, die Mächte der Finsternis, und lagern sich in ihre Höhlen. Dann wird der Satan gebunden im Abgrund, im Verlies, in der Höhle. Nun geschieht etwas Wunderbares. Hier wechselt das Bild. Der Mensch, der Adam, der letzte Adam, Jesus Christus, geht dann aus an sein Werk und an seine Arbeit bis zum Abend dieses wunderbaren Gottestages, den wir das tausendjährige Reich oder das Messiasreich des Sohnes Gottes nennen. Und dass wir zu diesem Gottesmenschen gehören als Glieder, das erfüllt mich immer wieder mit großer Freude. Denn wir dürfen einmal teilnehmen an dieser seiner Arbeit, an diesem seinem Werk, zu dem er ausgehen wird zu Beginn des Tages seiner Machtergreifung. Denn so viele Gottesverheißungen es gibt, in ihm, in Jesus Christus, ist dazu das Ja und das Amen. Und sie werden ausgeführt durch uns, die Glieder seines Leibes. Und dazu werden wir zubereitet, dass auch wir Königspriester werden, die hier schon beginnend und in aller Schwachheit, dort aber in der Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes, ihm zur Verfügung stehen für dieses Werk, das der Gottesmensch, der letzte Adam, vollbringen wird. Es ist wunderbar, wenn man Gottes Wort in dieser Weise auch einmal betrachten kann. Dann wird einem deutlich, was Paulus in 1. Korinther 15 sagt. Eine andersartige ist die Herrlichkeit der Sonne. eine andersartige, die Herrlichkeit des Mondes und eine andersartige, die Herrlichkeit der Sterne. Auch der Mond, der einst ein schirmender und gesalbter Cherub war, hat noch eine gewisse Restherrlichkeit, eine Herrlichkeit der Finsternis. Deshalb wagte der Fürstenengel Michael es nicht, den Satan zu schelten oder zu lästern, sondern sagte: Der Herr strafe dich. Es gibt aber Fromme, die so zügellos und vorwitzig sind, sagt Judas, dass sie selbst Majestäten lästern. Sie sollten von Michael lernen. Aber Gott sei Dank haben wir mit dieser Herrlichkeit des Mondes nichts zu tun. Und auch die Herrlichkeit der Sterne ist für uns nicht anbetungswürdig. Wir stehen nicht in Anbetung der Engel. Jesus ist größer, Jesus ist reiner, Jesus ist herrlicher. Eine andersartige ist die Herrlichkeit der Sonne als die Herrlichkeit des Mondes und der Sterne. Sie ist qualitativ völlig anders. Es ist eine Herrlichkeit der Freiheit, es ist eine Herrlichkeit des Lichtes, es ist eine Herrlichkeit der Liebe, es ist eine Herrlichkeit des Gottesgeistes, es ist eine Herrlichkeit des Lebens, es ist eine Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Und nun ein drittes. Ihr werdet ja schon warten, bis wir hierauf zu heute Abend auch noch lernen. Da schauen wir hinein in Vers 27. Da ist von den Geschöpfen wiederum die Rede. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gebest. Zu seiner Zeit, du gibst ihnen. Sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf. Sie werden gesättigt mit Heil oder mit Huld oder mit Gutem. Hier steht jedes Mal das Wort du. Du. Das war die erste Aussage. Die zweite Aussage. Du verbirgst dein Angesicht. Sie erschrecken. Du nimmst ihren Odem hinweg. Sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staube. Oder wie Buber übersetzt, sie kehren zurück zur Zermalmung. Sie werden atomisiert. Das ist wirklich etwas Gewaltiges, das ich vorhin schon angedeutet habe. Davon, dass die Schöpfung alle Zeit bedroht ist, wieder zurückzufallen in das Tohuwabohu, in das Chaos des allerersten Anfangs. Und so hat es einmal Hiob ausgesprochen. Da brauchen wir nur aufzuschlagen, Hiob 34, 14 bis 15. Allerdings ist das ein Wort aus dem Munde Elihus. Ich lese Vers 12 folgende. Ja, wahrlich, Gott handelt nicht gesetzlos und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Wer hat ihm die Erde anvertraut und wer den ganzen Erdkreis gegründet? Wenn er sein Herz, das heißt seine ganze göttliche Energie, nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem in sich zurückzöge. Wenn Gott also gleichsam seinen Geist einatmen würde, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staube zurückkehren, zur Zermalmung zurückkehren. Ja, das ist ein Wort. Und da wird euch vielleicht deutlich, was Hebräer 1 besagen will. Der Christus trägt durch das dynamische Wort, durch das Wort seiner Kraft, das ganze All. Er setzt immer wieder neu jene Impulse, die auf geheimnisvolle Weise die Bauteile des Atoms anregen, sich immer wieder neu zu verwirklichen, in dem Stoff, in der Materie und in der Energie. Dass dieses Weltengebäude nicht zusammenfällt im Nichts, sondern dass es gehalten wird Er erhält das All in Gang nach dem Ratschluss seines Willens. So sagt es der Epheserbrief nach dem Grundtext. Aber es gibt diese Möglichkeit und es hat diese Möglichkeit einmal gegeben. Das war in jener Urkatastrophe und wir müssen immer wieder darauf hinweisen, auch wenn ihm heute manchmal widersprochen wird, auch in evangelikalen Kreisen. Im Urbeginn erschuf Gott die Himmel, das heißt die Weiten des Universums und die Erde. Und die Erde wurde, Ayeta, wurde, Tohu Babohu, Chaos und Leere, Irrsal und Wirrsal, sagt Buber, inhaltlos und gestaltlos, ein wüstes Durcheinander, hineingerissen in eine schauerliche Katastrophe, in die Finsternis. Und dies hängt offensichtlich zusammen mit dem Falle jenes Wesens, das in der Elberfelder Bibel Glanzstern genannt wird, im Hebräischen Helel Halscharach und in der lateinischen Sprache Luzifer, das heißt Lichtträger. Er war ein Lichtträger. Denn die Erde ist in besonderer Weise mit ihm verbunden, deshalb ist er ja der Fürst dieser Welt. Die Erde wurde wüst und leer. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken, du nimmst ihren Odem hinweg, sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staube. Das haben wir vielleicht auch schon einmal geistlicherweise erlebt, wenn auch nicht biologisch und physikalisch, aber geistlicherweise, was das heißt, wenn Gott sein Angesicht verbirgt. Gott sei Dank nimmt er seinen Odem, seinen Geist nicht völlig von uns weg, auch wenn wir sündigen, auch wenn wir seinem Willen widerstreben, auch wenn wir immer wieder in Schwachheit fallen. Dieser gnädige Gott erhält unsere Lebenssubstanz. Nun erschreckt nicht. Er erhält für die bestimmten Zeiten sogar die kreatürliche Lebensgrundlage für die Mächte der Finsternis. Denn der Satan ist ein geschaffenes Wesen. Gott könnte in einem Nu jenen Mächten die kosmische Grundlage entziehen und sie würden verlöschen. Er könnte das auch bei uns. Wenn wir das irgendwann einmal ansatzweise erlebt haben, was das heißt, du verbirgst dein Angesicht, dann können wir nur beten. Herr, segne mich und bewahre mich. Herr, lasse aufstrahlen dein Angesicht über mir, auch wenn die Sünde dann offenbar wird. Und dann sei gnädig, dann decke zu. Herr, erhebe dein Angesicht huldvoll auf mich und verleihe mir deinen Frieden. Und Gott sei Dank gibt es dann einen dritten Ausspruch, wieder mit einem doppelten Du. Du sendest deinem Odem aus, deinem Lebensodem. Sie werden erschaffen und du erneuerst die Fläche des Erdbodens. Das ist die Wiederherstellung, die Erneuerung, das Wiederaufleben, das Leben aus dem Tode. Auch das hast du vielleicht einmal erfahren. Das ist das Schöne bei dem alten Vater Jakob, als der nach Ägypten kommt, der will es ja nicht glauben, dass sein Sohn Josef noch lebt. Aber endlich, da glaubt er es doch und da ruft er aus, noch lebt Josef, mein Sohn, als er ihn sieht. Das ist genug. Und da heißt es, da lebte der Geist Jakobs wieder auf. Da wird der alte Adler wieder jung. Mausert er sich wieder. Der Mann, der schon gesagt hat, ins Totenreich bin ich gefahren in meiner Trauer. Vielleicht hast du auch solche Tage und Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre, wo du meinst, dein Geist sei geschwunden. Der Geist Gottes sei in deinem Leben nicht mehr zu verspüren. Dann glaube doch und denke daran, dass dieser Gott es schenken kann, dass dein Geist, der dir geschenkte Geist Jesu Christi, in dir wieder aufleben kann.
und dass dieser Gott in der Lage ist, wiederum seinen Odem auszusenden, dir größere Gnade, ja eine zweite Gnade zu geben, sodass dein Geist wieder aufleben kann. Du sendest deinen Odem aus, sie werden erschaffen und du erneuerst die Fläche des Erdbodens. Deshalb heißt es in 1. Mose 1 nach der schrecklichen Katastrophe über die Urschöpfung, im Urbeginn erschuf Gott Himmel und Erde und die Erde wurde Tohu Wabohu, Wüste und Leer, Chaos und Leere, aber der Geist Gottes. Nun kommt ein hebräisches Wort, das ist ganz köstlich, Mechachevet. Der Geist Gottes schwebte brütend über den Wassern des Abgrundes oder vibrierte. Ich zeige meinen Kindern oftmals Filme von brütenden Vögeln und von Gelegen, wenn dann die Altvögel kommen. Da sage ich so, jetzt passt mal auf, jetzt drehen wir das Ding mal ab. Jetzt guckt mal ganz genau hin, wie das der Vogel macht. Der stellt sich erst mit seinen Beinen in das Gelege und dann plustert er sein Untergefieder auf, schüttelt Wärme hinein und Luft, und dann lässt er sich auf die Eier. Das ist das hebräische Wort. Vibrieren, brüten. Gott scheut sich gar nicht, solche Bilder zu gebrauchen von Gott und von Jesus Christus und von seinem Heiligen Geist. Wir würden das nicht tun. Er tut es. Wie ein Vogel. Die heilige Taube, daher kommt das nämlich. Der Geist, der herabschwebte, wie eine Taube herabzuschweben pflegt. Der Geist Gottes schwebte brütend über den Wassern des Abgrundes und über dieser verwüsteten Schöpfung, um nämlich die Lebenskeime, die sich noch darin befanden, wieder anzuregen. Und dann, wenn Gott sein Wort spricht, es werde Licht, die Energien freizusetzen, die dieses Chaos wieder in einen Kosmos zurückverwandeln, in ein schönes, geordnetes System. Das ist die Wiederherstellung der Erde. Jenes Sieben-Tage-Werk der Erneuerung, der Neuordnung und der Wiederherstellung. Das wird auch das Reich des Messias sein, in ähnlicher Weise. Petrus sagt, diesen Jesus muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Neuordnung aller Dinge, wovon die Propheten von jeher gesprochen haben. Was ist das köstlich, dass am Ende nicht das Wort steht, von dem Gott, der sein Angesicht verbirgt, der seinen Odem und seinen Geist in sich selbst einatmet und zurückzieht, dass alles im Nichts versinkt, sondern dass als letztes Wort, dass die Aussage darüber steht, dass Gott seinen Odem wieder aussendet, alles erneuert, neu erschafft. Und dann steht ja das Wort, und das ist das Ergebnis dieses Tuns Gottes. Jehovas Herrlichkeit wird ewig sein. Jehova wird sich freuen aller seiner Werke. Das wird das Ergebnis sein. Und wenn ihr recht mitgezählt habt, dann waren das drei Aussagen, die jeweils mit einem doppelten Du beginnen. Und ich möchte euch über dieses Du noch ganz kurz etwas sagen. Die Juden haben in diesem Du einen Gottesnamen gesehen. In jenem hebräischen Wort Atah, was ich euch hier angeschrieben habe. Ihr Alten habt ja Zeit, ihr solltet also keine Kreuzworträtsel lösen, sondern ihr solltet Hebräisch lernen. Wenigstens ein bisschen. Und das müsst ihr hier von rechts nach links lesen, das ist ja besonders furchterregend, nicht? Man das so, die Bücher fangen alle hinten an. Und da habt ihr hier den ersten Buchstaben, das Aleph, und dann das Taf, den letzten Buchstaben, und dann hier das He, den Hauch. Das sind also drei Buchstaben für das Du, der Gottesname Du. Du stillst des Meeres Wogen, steht in dem Psalm. Das sagte ein Rabbi der Juden. Wenn du in Seenot bist, dann rufe den Gottesnamen Du an, denn es steht geschrieben, Du stillst des Meeres Wogen. So lesen Juden ihre Bibel. Der Gottesname Du. Das ist wunderbar. Der Gottesname du. Wann lernt man diesen Gottesnamen Atta, du, kennen? Man lernt ihn kennen dort, wo Gott am nächsten ist. Im Leiden, im Zerbruch und im Tale des Todesschattens. Und deshalb redet man immer vornehm von Gott als von er. Jehova ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Das ist abstrakte Theologie. Er erquickt meine Seele. Er, der in einem unzugänglichen Lichte wohnt, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und jetzt passt auf, auch wenn ich schon wanderte im Tale des Todesschattens, fürchte ich nichts Böses. Warum denn nicht? Denn du bist bei mir. Und da erklingt der Gottesname du. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und wenn man diesen Gottesnamen du erst einmal kennengelernt hat, dann weiß man, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Dann spricht man Gott immer mit diesem Du der Liebe an. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Hier haben wir es wieder. Mein Becher fließt über. Fürwahr, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Eigentlich steht da, fürwahr, Güte und Huld werden mich verfolgen. Alle Tage meines Lebens. Da brauchst du dann keinen anderen Verfolgungswahn zu haben, dass irgendwelche Feinde und irgendwelche Angst und irgendwelche anderen Dinge dich verfolgen. Güte und Huld werden dich verfolgen. Alle Tage deines Lebens. Und ich werde wohnen, werde bleiben im Hause des Herrn. Auf immer da, du. Und diesen Gottesnamen du lernt man im Leiden. Dann wird aus dem abstrakten Theologen-Gott, der persönliche Gott, vor dem man in aller Ehrfurcht stehen bleibt. Dieses Du ist ein Gottesname. Damit reden wir Gott nicht an wie unseren Dudes-Freund, wie unseren Kumpel, sondern wir reden ihn an als den heiligen Gott. Und damit ihr diesen Gottesnamen ein wenig besser versteht, habe ich euch die drei Buchstaben angemalt. Da werdet ihr staunen. Das Aleph, das ist der erste Buchstabe des hebräischen Alphabetes. Er hat den Zahlwert 1 und bedeutet Kraft des Stieres. Der erste. Aus dieser 1 ist alles hervorgegangen. Aus dieser ungeheuren Kraft Els, aus dieser Kraft Gottes. So ist der Buchstabe Aleph, der Buchstabe, mit dem auch die Gottesnamen El und Elohim beginnen. Und der Name des Vaters, Ab oder Af. Und auch Atta. Aus dieser Eins ist alles hervorgegangen. Er ist der Erste. Der ungeheuren Kraft, die Welten erschaffen und alle Wesen. Dann kommt der nächste Buchstabe, das ist der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabetes, das Taf. Und ehe die Juden in die babylonische Gefangenschaft geführt wurden und dort die babylonische Schrift übernahmen, es ist mir ein ewiges Rätsel, warum? Da haben sie nämlich mit anderen Buchstaben geschrieben, da wurde das Taf noch anders geschrieben. Wisst ihr wie? Der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabetes mit dem Zahlwert 22 als ein Kreuz. Taf heißt zu Deutsch Kreuz. Der letzte Buchstabe. 22, Psalm 22, meinetwegen Eselsbrücke, vielleicht auch Zahlensymbolik. Der Erste in der Schöpfung. Der Letzte, wo? Am Kreuz.
ist Jesus der Letzte gewesen am Kreuz. Abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes. Er hat nicht nur den ersten Tod erlitten dort am Kreuz, sondern die Gerichte Gottes. Und wir dürfen kühn sagen, auch das Gericht des zweiten Todes. Karl Barth ist es gewesen, der gesagt hat, das Gericht über den Sohn Gottes war unentrinnbar. Er hat alle Qualen der Gerichte Gottes erduldet, auch die Qualen der Gerichte des Feuersees, den zweiten Tod. Wenn der Vater ihn nicht auferweckt hätte, mit der Kraft seiner Herrlichkeit, wäre der Sohn Gottes im Tode geblieben. Und deshalb sind die Gerichte Gottes über seine Geschöpfe umschlossen von jenem Gericht über den Christus. So sagt Karl Barth. Und deshalb sind die Gerichte Gottes über seine Geschöpfe nicht unentrinnbar. Er ist der Letzte gewesen. Ohnmächtig. Die Torheit Gottes, sagt Paulus. Die Schwachheit Gottes. Da war Gott schwach. Da war er töricht. Da war der Schöpfer des Universums an das Kreuz genagelt. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Denn durch den Sohn hat der Vater alles geschaffen, was erschaffen worden ist. Und es gibt auch nicht eines, was er nicht durch den Sohn erschaffen hätte. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet, dass der Sohn, der das All trägt durch das dynamische Wort, das er aussendet, dort angenagelt war und in den Tod versank? Das war ein Triumph der Hölle. Der Letzte, wirklich der Letzte. Keiner wird jemals so sehr der Letzte sein, wie Jesus Christus im Gericht Gottes, als er die Sünde für alle trug und für alles, als er zur Schlange wurde am Pfahl. Und dann der Buchstabe He. Das ist der Buchstabe, den lernen wir schon im ersten Schuljahr. Wenn wir ganzheitlich unterrichten, dann sagen wir, das ist der Haucher. Steh, kommt, redet mal gegen die Hand, dann müssen die Kinder gegen die Hand hauchen. Steh, der Haucher. Das ist auch im Hebräischen so. Der Buchstabe He ist der Buchstabe des Odems, des Hauchens. Der Buchstabe des Geistes, du Odem aus der ewigen Stille. Durchwehe sanft der Seelengrund, sagt der Stegen. Zahl 5, Zahl der Gnade. Wann hat sich das ereignet, dass Gott den Geist aussandte, den Lebensodem? Zu Pfingsten. Da haben wir die Schöpfung, der Erste. Da haben wir das Kreuz Jesu, die Erlösung. Und dann haben wir Pfingsten. Sendung des Geistes, der Erste und der Letzte am Kreuz, der Erste in der Schöpfung, der Letzte am Kreuz und der Lebendige, als er zum lebendig machenden Geiste wurde. Lebendig gemacht aufgrund des Geistes wurde er zum lebendig machenden Geist, sagt Paulus. Und jetzt werdet ihr völlig erkennen, dass das der Gottesname ist, der Gottesname Du. Und da schlagen wir einmal auf Offenbarung 1. Das muss jetzt noch kommen. Offenbarung 1, 17 bis 18. Die Erscheinung Jesu Christi, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Vollkraft. Und als ich, gemeint ist Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, ihn sah, ich darf hinzufügen, in der Herrlichkeit seiner Wiederkunft, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie ein Toter, so sagt es der Grundtext. Und wie wird der Johannes jetzt wieder lebendig? Da muss der erhöhte Herr in seiner Herrlichkeit ihm die Hände auflegen. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin, der ich bin, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Da haben wir den Gottesnamen Du. Und ich wurde tot, und siehe, ich bin lebendig in die Ewigkeiten der Ewigkeiten und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches in meiner Hand. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Wenn ihr demnächst zu Gott Du sagt, dann denkt daran, an diesen wunderbaren Gottesnamen Du, an diesen Herrn, der es selbst durchgemacht hat, dass Gott ihn gesättigt hat mit Gutem, als er zugewandt auf den Vater war und als Ströme des Lichtes, des Geistes, des Lebens und der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohne hin und her fluteten, äonenlang. Du gibst ihnen, sie sammeln ein, du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Da wurde auch der Sohn Gottes mit dem Heil des Vaters gesättigt. Aber dann erlebte es der Sohn als der Letzte am Kreuz. Du verbirgst dein Angesicht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie erschrecken, du nimmst ihren Odem hinweg. Sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staube. Da neigte Jesus das Haupt und verschied. Aber dann das Zeugnis von der Auferstehung, von der Sendung des Geistes und von der Erneuerung des Kosmos. Du sendest deinen Lebensodem wieder aus. Sie werden erschaffen. Und du erneuerst die Fläche des Erdbodens. Oder wie es wörtlich heißt, die Angesichter des Erdbodens. Jehovas Herrlichkeit wird ewig sein. Jehova wird sich freuen aller seiner Werke. Und ich möchte schließen mit einem Gedicht eines jüdischen Rabbis, des Rabbis Levi Yitzhak von Berditsche, der einer der frommen Juden in Polen war, der auch etwas wusste von diesem Gottesnamen Du und der ihn in einem Gedicht oder in einem Gebet 26 Mal verwendet hat, weil nämlich die Summe des Namens Yahweh den Zahlwert 26 hat. Er hat gedichtet, wo ich gehe, du, wo ich stehe, du, nur du, wieder du, immer du, 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 du. Ergeht's mir gut, du, wenn's weh mir tut, du, nur du, wieder du, immer du. Du, du, du. Himmel, du. Erde, du. Oben, du. Unten, du. Wohin ich mich wende an jedem Ende, nur du, wieder du, immer du. Du, du, du. Der Erste, der Letzte und der Lebendige.